500 Schritte mehr ab jetzt, als du gestern gemacht hast, jeden Tag, reduzieren das kardiovaskuläre Mortalitätsrisiko. 500 Schritte mehr, nicht 10.000. Dann wird dieser Kopierschutz kürzer, die Telomere werden kürzer und dann funktioniert irgendwann die Zelle nicht mehr so gut. Ich merke, Ganggeschwindigkeit nimmt ab, Beweglichkeit nimmt ab, Taillenumfang nimmt zu. Dann sind das schon, bevor ich irgendwas gemessen habe, um dem biologischen Alter näher zu kommen, gute Indikatoren. Die Messmethoden sind schon relativ gut und sie decken vor allen Dingen natürlich die funktionellen Parameter des Alltags mit ab. Schon lange bevor diese Longevity-Welle eigentlich um die Ecke kam oder bevor dieser Begriff biologisches Alter reinkam, gab es diese Testung.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, kleines Gedankenexperiment. Stellt euch zwei Menschen vor. Sie sind am selben Tag geboren und wirken trotzdem völlig unterschiedlich. Nicht nur von ihrer Art, sondern auch von ihrem Benehmen, von ihrem Aussehen, von ihrem Alter. Der eine ist körperlich belastbar, hat einen gesunden Stoffwechsel, erholt sich schnell, ist fit. Beim anderen, da zeigen sich bereits Bluthochdruck, vielleicht eine Insulinresistenz, häufige Entzündungen und ein deutlicher Verlust an Muskelkraft. Und das ist natürlich dann körperlich auch äußerlich sichtbar. Und genau diese Unterschiede versucht das biologische Alter abzubilden. Dabei geht es also nicht um die Zahl im Ausweis, sondern um die Frage, wie stark Zellen, Gewebe und Organe bereits gealtert sind. Das kann heute auf sehr unterschiedlichen Ebenen gemessen werden, mit Blutwerten und Funktionstests, über Stoffwechselprodukte, über Proteine oder sogenannte epigenetische Uhren. Doch diese Verfahren messen nicht automatisch immer dasselbe und längst nicht jeder Wert, den eine Waage oder Fitness-App als Stoffwechselalter ausgibt, ist wissenschaftlich auch belastbar. Genau darum soll es heute gehen. Dieses biologische Alter, wie genau wird das definiert? Und vor allem, wie können wir das wissenschaftlich fundiert ordentlich messen? Geht das überhaupt? Darüber sprechen wir mit Matthias Baum, unserem Gesundheitswissenschaftler hier bei den Health Nerds. Matthias, schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Ich gebe mal direkt hier zum Start eine hochlaienhafte Einschätzung ab. Ja. Also laut deinem biologischen Alter würde ich sagen, bist du Mitte 20.
Das ist nicht ganz richtig, je nach Messparameter. Aber etwas jünger schon, das stimmt, als mein chronologisches Alter. Bei mir persönlich jetzt.
Es ist ein spannendes Ding. Ich habe im Freundeskreis einen Bekannten, der hat sich so ein Armband, so ein Messarmband, so ein Fitbit-Armband jetzt besorgt und war sehr motiviert am Anfang und jetzt hat ihm also sein Handy diese App angezeigt, hier du bist 10 Jahre älter vom biologischen Alter, als dein Geburtsdatum meinen lässt. Und das hat ihn natürlich ziemlich hart getroffen und ziemlich demotiviert. Und deswegen, ich finde es ein mega spannendes Thema. Man liest, man hört, man entdeckt das immer wieder, das echte Alter versus unser biologisches Alter. Wir haben ein paar Mal auch über den Longevity-Papst Brian Johnson gesprochen, der sein biologisches Alter, wie er selber sagt, schon über einige Dekaden, fast schon 20 Jahre zurückgeschraubt hat. Also er ist biologisch viel, viel jünger, als das Geburtsdatum erahnen lässt oder meinen lässt. Das wollen wir uns mal anschauen, das wollen wir besser verstehen. Und ich meine, das Bild am Eingang, was wir aufgemacht haben, ist ja relativ klar. Also zwei Leute am gleichen Tag geboren, die können im Laufe des Lebens sich völlig verschieden entwickeln und wenn die auf dem Papier 50 Jahre alt sind, können die sich ganz unterschiedlich fühlen und in ganz unterschiedlichen körperlichen Verfassungen sein. So, wie definiert, um das vorne mal klar zu machen, wie definierst du als Wissenschaftler das biologische Alter? Welche Parameter spielen da rein?
Mehrere Aspekte. Also in der Definition wäre quasi das biologische Alter ein beschreibender Zustand des alterungsbezogenen Zustandes letztendlich des Organismus im Vergleich zu gleichaltrigen Menschen, also das Bild, was du eben quasi aufgemacht hast. Und dabei sollen aber verschiedene Dinge erfasst werden. Strukturelle Unterschiede, molekulare Unterschiede, funktionelle Veränderungen, also Funktionsweise im Alltag. Das können irgendwelche Bewegungsabläufe, Ganggeschwindigkeit und ähnliches sein. Und man unterteilt dann auch, und das deswegen wollen wir drüber sprechen, weil das eben nicht diese eine Zahl am Ende des Tages ist, weil das viel zu kurz greifen würde, sondern man unterschiedliche Blickwinkel einnimmt. Also beispielsweise mit Blick auf Organfunktion oder Stoffwechselregulation, wenn wir über Glucose-Insulin-Stoffwechsel sprechen, über Entzündungssituation, das Immunsystem in seiner Aktivität, dann kennen viele, da könnte man auch sagen, ja, in Wahrheit hat mein Hausarzt schon immer versucht, mein biologisches Alter zu bestimmen, wenn er Risiken abgeklärt hat, wie Gefäßfunktion und Gefäßgesundheit, ne? Ob es zum Beispiel atherosklerotische Veränderungen gibt. Muskelkraft, Muskelmasse gehört mit dazu. Kardiorespiratorische Fitness, also sprich, wenn wir über den Parameter VO2 Max beispielsweise sprechen, also die maximale Sauerstoffaufnahme in der Lunge, aber auch kognitive und sensorische Funktionen und Regenerations- und Anpassungsfähigkeit. So alle möglichen Bereiche, die wir uns vorstellen können. Und es macht ja relativ viel Sinn, dass wir die gesamte Biologie, also die Lehre des Lebens, betrachten wollen und nicht nur einen einzelnen Parameter. Das heißt aber auch, das biologische Alter ist kein direkt messbarer einzelner Naturwert, wie beispielsweise die Körpertemperatur oder der Blutdruck. Es gehört aber mit dazu unter Umständen. Und von daher ist es insofern sehr spannend, weil es natürlich verschiedene Ansatzpunkte gibt, was denn jetzt bestimmt werden soll. Es geht aber grundsätzlich immer um modellbasierte Schätzungen von ausgewählten Biomarkern oder Messverfahren, die quasi eingesetzt werden. Und viele Sachen sind sehr etabliert, auch sehr gut untersucht. Und schon lange bevor diese Longevity-Welle eigentlich um die Ecke kam oder bevor dieser Begriff biologisches Alter reinkam, gab es diese Testungen. Sie wurden halt mehr mit Risikobewertung gemacht. Also eine Spiroergometrie wurde schon vor 30, 40 Jahren gemacht, locker, hausärztlichen Praxen teilweise. In der Physiotherapie kennen wir viele Funktionstestungen, was so Ganggeschwindigkeit und Ähnliches angeht. Das ist schon lange bekannt. So, und jetzt etablieren sich mehr und mehr Testmethoden, zum Beispiel über, na, vielleicht genetische Faktoren. Gibt es Risikofaktoren? Haben wir auch schon häufiger zu gesprochen, die aber erstmal nur eine Risikokomponente ausmachen. Das wird noch nicht unmittelbar etwas über das biologische Alter aktuell aussagen. Dann gibt es, du hast es angesprochen, diese epigenetischen Uhren. Also wie methyliert, also wie werden meine Gene an- und ausgeschaltet, so könnte man sagen. Und gibt es hier Hinweise darauf, dass das schneller geht im Vergleich zur Vergleichspopulation im gleichen Alter, chronologisch. Oder habe ich eine höhere Geschwindigkeit? Das ist auch nochmal ein Faktor, der untersucht wird. Und von daher gibt es da ein sehr breites Feld, aber keinen allgemein anerkannten klinischen Goldstandard.
Also es ist immer noch, sagen wir mal, eine relativ große, diffuse Kennzahl oder sagen wir mal, Messparameter, die da reinspielen. Man kann es eben nicht an einem Ding festnageln.
Es macht relativ wenig Sinn, es nur an einem Parameter festzumachen. Und ich glaube auch ehrlicherweise nicht, dass man da hinkommt. Natürlich könnte man sagen, okay, ein einzelner Parameter ist so valide und so aussagekräftig mit anderen klinischen Endpunkten. Ich nehme immer wieder gerne, so haben wir auch schon drüber gesprochen, beispielsweise die VO2 Max, hatte ich eben schon erwähnt, oder die Griffkraft, ne, wenn wir über Funktionalität der Muskulatur sprechen, wo wir schon sehr gute Verbindungen sehen zu anderen Bereichen. Also mindestens mal die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei VO2 Max, aber grundsätzlich auch, wenn wir es mal umdrehen, auf Leistungsfähigkeit. Also wie gut kann ich eine Treppe hoch und runter gehen im Alltag gesprochen? Oder wie schnell kann ich laufen, gehen, rennen, was es dann noch immer sein mag? Natürlich kann ich da auf diesem einzelnen Parameter schon eine Übertragung finden. Aber nicht jeder Teil der menschlichen Biologie wird darüber abgedeckt werden. Von daher ist es für mich nicht diffus, sondern insofern komplexer und mehrteilig aufgebaut, wie so, man könnte fast so sagen, wie so ein modularer Aufbau, der mir dann einen breiteren Blick auf Alterung und Alterungsprozesse gibt. So wie es eben auch nicht nur einen einzelnen Mechanismus für Alterung gibt, so muss man sich dementsprechend auch im gelebten Leben, im biologischen Alter unterschiedliche Bereiche mit anschauen. Was es komplexer macht, gar keine Frage. Was es, wenn man es mal ganz kurz und knapp nimmt, auch kostspieliger unter Umständen macht, wenn man mehr Informationen bekommen möchte, weil man unterschiedliche Tests machen müsste oder durchführen müsste. Aber es gibt eben verschiedene Messpunkte und verschiedene Bereiche, die wir uns anschauen und damit ja nicht nur so eine Altersaussage am Ende vielleicht haben, sondern einen breiteren Blick auf den gesamten Organismus zu bekommen, immunologisch, stoffwechselseitig, vielleicht auch das Stresssystem mit zu integrieren. Also unterschiedliche Bereiche, die einfach abgedeckt werden können. Dass wir am Ende wirklich nur irgendwann diesen einen Wert haben und das nur an einer Zahl festmachen, das klingt erstmal super spannend, ich glaube nicht, dass es auch notwendig ist oder sinnvoll ist, sondern eher ein breiteres Spektrum mit abzudecken. Wer heute auf dem Markt da draußen oder auch in der Wissenschaft, glaube ich, habe ich es zumindest noch nicht ein einziges Mal gehört, gelesen oder an sonstiger Stelle mitbekommen, dass der eine Test alles abdecken würde. Aber wer das quasi behauptet, ey, mach diesen Test und dann weißt du, wie dein biologisches Alter ist, das ist einfach irreführend und stimmt so nicht.
Okay, also nur, dass wir es nochmal richtig verstehen. Das System funktioniert im Grunde so, man misst verschiedene Parameter, die unseren Körper in verschiedenen Dingen beeinflussen. Man guckt also, wo steht der Mensch dort, ja, und versucht sich daraus ein Gesamtbild sozusagen zu bauen, ja. Aber es gibt eben kein, du hast es Goldstandard genannt, also es gibt kein, sagen wir mal, definiertes Messprotokoll, wo man sagt, okay, diese 40 Parameter müssen wir messen oder bestimmen und dann haben wir eine Zahl am Ende, die uns das Alter ausgibt.
Genau, in einzelnen Testungen logischerweise schon, auch die, die heutzutage auch vermarktet werden, die man sich quasi auch teilweise online bestellen kann, gibt es das natürlich schon, dass verschiedene Stoffwechselparameter, Nierenparameter, Leberparameter, Entzündungsparameter mit untersucht werden. Und das Besondere ist jetzt natürlich, was bringt mir ein einzelner Wert? Wir haben schon häufig auch über das Thema Referenzbereiche von Laborparametern gesprochen. Also die Range ist groß. Natürlich vergleicht man es mit dem Median, also wo ist die Mitte, wo genauso viele Menschen unten drunter sind wie oben drüber in der Range, wo ordne ich mich dort ein? Aber der spannende Teil, der natürlich auch dabei versucht wird, ist, diese Parameter zusammenzunehmen und zu betrachten, ob nun in einem einzelnen Test oder, wie ich gerade schon versucht habe anzudeuten, unterschiedliche Bereiche, Funktionalität, epigenetische Funktion, auch nochmal spezifisch auf den Stoffwechsel bezogen, Messparameter zusammenzieht und das Ganze mit einer Art Algorithmus versucht auszuwerten, um am Ende, ganz simpel gesprochen, wie so eine Art Zahl dort stehen zu haben. Aber es geht dann auch nicht nur um die einzelne Zahl. Wenn wir so viele Informationen haben, kann ich das nicht so runterbrechen wie das chronologische Alter. Es klingt gut, aber so funktioniert es nicht.
Ja, und du hast auch gesagt, und das finde ich einen guten Gedanken, also brauche ich am Ende überhaupt eine fixe Zahl, ja? Oder reicht eher eine Tendenz zu sagen, du bist 40 Jahre alt, aber hey, tendenziell zeigt dein biologisches Alter, dass du eher älter bist, du musst aufpassen, dass sich das nicht weiter verschlimmert oder beschleunigt, ja? Oder hey, du bist 30, aber dein biologisches Alter zeigt eher, du bist noch viel jünger, also du bist gut unterwegs, du ernährst dich gesund, du hast einen guten Lifestyle, das passt alles, ja? Also das finde ich als Indikator wahrscheinlich den schlaueren Weg.
Ja, wobei, lass mich da kurz mit einsteigen, weil das Beispiel, was du gerade eben von deinem Freund gesagt hast, der das selbst jetzt mal an so einem Messarmband getestet hat.
Ja.
Und du sagst, er ist hochmotiviert da reingegangen. Und das ist
total. So
ein anderer Bereich, den ich super wichtig finde. Wir messen etwas, weil wir eine gewisse Erwartungshaltung daran haben.
Klar, wir wollen uns irgendwie bestätigt sehen.
Ganz genau. Und plötzlich erfährst du
die Wahrheit.
Die Wahrheit, bewusst in Anführungsstrichen gesetzt, die Wahrheit, aber zumindest bekomme ich eine Information und die passt mir nicht. Und das darf man bei der ganzen Messerei auch nicht vergessen, wenn ich Menschen damit konfrontiere, also ich sag mal der Blick aus einer wissenschaftlichen Perspektive, aus einer therapeutischen Perspektive, aus einer ärztlichen Perspektive, da macht das die System, also Menschen, die sich damit beschäftigen, machen das sehr gerne. Ja, ich kann das nur bestätigen, weil es extrem spannend ist, sich damit auseinanderzusetzen. Menschen, die dann gemessen werden, haben ganz unterschiedliche Ansatzpunkte und Voraussetzungen. Und worauf ich hinaus will, ist, diese Messmethoden alle zu verwenden, nur um das gemacht zu haben, was mich nachher einschüchtert vielleicht oder ängstlicher macht. Das darf man halt auch, man muss schon auch Menschen so verstehen, dass nicht jeder gleich funktioniert und nicht alle sagen, wow, jetzt habe ich mehr Informationen über mich und die nehme ich auf und die motivieren mich, sondern sie führen unter Umständen zu einer Frustration und nachher sage ich, oh, ich will mich eigentlich gar nicht mehr damit beschäftigen und lassen es dann auch liegen. In der Tendenz etwas, ne, es ist wie so eine Art Biofeedback, so wie du es eben schön gesagt hast, so dieses guck mal, da stehst, solltest du eigentlich stehen im Schnitt, im Vergleich, im Median. Du bist aber deutlich anhand verschiedener Parameter gemessen. Ja, alterst du vielleicht gerade schneller, wenn wir es so bezeichnen würden. Oder Stoffwechsel zeigt uns einfach Auffälligkeiten. Oder das Immunsystem zeigt Auffälligkeiten. Oder, wo wir noch nicht zugesprochen haben, auch so Körperzusammensetzungsanalysen, Bioimpedanzanalysen. Ne? Also zu hohes Körpergewicht, zu hohe Fettmasse, zu wenig Muskelmasse. Ein zu geringer Grundumsatz beispielsweise. Das fällt jetzt hier auf. Und hier könnte man natürlich gut intervenieren. Also man nimmt einen einzelnen Teil raus, weil es ist natürlich schwierig zu sagen, das große biologische Alter, ja, aber was machen wir jetzt eigentlich damit? So, und mit diesen einzelnen Schritten hat man natürlich Möglichkeiten zu sagen, okay, wo setze ich vielleicht dann auch therapeutisch oder im Lebensstil mit an, um hier einen positiven Switch zu erzeugen.
Ja, wir haben auch in unserer Health Nerds Episode über die Gadgets, die wir vor einiger Zeit gemacht haben, so Fitness-Tracker, Uhren, Fitnesswagen und so weiter, haben wir auch drüber gesprochen, dass diese Geräte natürlich auf der einen Seite viele Informationen liefern und wahnsinnig viele Messpunkte und dass das auch, sagen wir mal, wenn man es global betrachtet, noch nie die Menschheit in dieser Masse so viele Datenpunkte hatte und so viele Daten gesammelt hat. Und dass das natürlich auch spannend ist, daraus mal abzulesen, okay, wenn also hunderte Millionen Menschen diese Uhren und Handys und Tracker tragen, was kann man auch mit KI daraus am Ende machen? Das ist ein spannendes Thema. Aber ein Thema, was wir da eben auch besprochen hatten, das finde ich, trifft hier auch sehr gut zu, dieses Thema sich selber Druck machen. Ja, also wenn ich einen Schlaftracker habe und jeden Morgen das Erste, was ich mache, wenn ich aufwache, zu schauen, okay, wie war meine Nacht, wie habe ich geschlafen? Ich höre gar nicht mehr auf mein eigenes Gefühl, sondern ich sehe nur noch diese Messwerte und sehe dann, oh, ich hatte ja gar keine Tiefschlafphase, oh weia, das wird heute ein ganz schlimmer Tag, ich habe ja gar nicht gut geschlafen. Man macht sich selber Druck, die Erwartungshaltung ist vielleicht eine falsche, die wird enttäuscht oder auch, sagen wir mal, durch fehlerhafte Messungen, die natürlich bei diesen Geräten auch vorkommen, sagen wir auch dann getriggert. Also es hat immer alles sein Gutes und sein nicht so Gutes und das trifft hier natürlich auch zu.
Und vielleicht da noch als auf ein Individuum runtergebrochen, jeder reagiert darauf unterschiedlich. Die einen nehmen das als Ergänzung, wie gesagt, so als eine Art Biofeedback, so ich spüre mal in mich rein, wie habe ich geschlafen, wie fühle ich mich und man überprüft nochmal und guckt sich das mit den Daten an. Und natürlich gibt es in der einzelnen Messung immer auch Verfälschungen und über die Messgenauigkeit wird auch viel darüber geforscht. Der entscheidende Punkt, gesamtgesellschaftlich, gesundheitswissenschaftlich, mit so einer Public Health Perspektive, ist natürlich nochmal diese longitudinale Datenerhebung über einen längeren Zeitraum und diese vielen Daten, die von so vielen Trackern dann zusammenkommen, dass man vielleicht wirklich irgendwann so ein, zwei Messparameter herausfindet. Und das wissen wir heute schon in Teilen, dass so etwas wie Ruheherzfrequenz einfach ein sehr valider Parameter ist. Also so simpel es klingen mag, die Ruheherzfrequenz, die im Idealfall unter 60 sein sollte, für uns alle, mal mindestens. Jetzt geht es auch nicht darum, sie immer nur noch niedriger zu bekommen. Natürlich durch Training kann die auch nochmal niedriger werden. Und dann sehen wir eine Tendenz, die sich perspektivisch auch noch mit daraus ableiten kann. Für einen selbst im heute Morgen beispielsweise quasi wie einmal gemessen, wie viel sagt das dann aus und wie gehe ich damit um? Das muss auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Und bezogen auf das biologische Alter, was diese Messungen angeht, muss man dann eben auch sagen, wenn ich eben schon eingeleitet habe, dass für das biologische Alter quasi es unterschiedliche Bereiche gibt, die dazugehören, dann deckt ein einzelner Tracker natürlich auch nicht alles mit ab, sondern funktionelle Parameter vor allen Dingen oder basic kardiorespiratorische Parameter, Atemfrequenz, Herzfrequenz, meinetwegen noch Herzratenvariabilität. Es gibt mir Informationen über meine Schritte pro Tag, über mein Krafttraining, also wie viel Muskelkraft habe ich gearbeitet, wie in welchen Herzfrequenzzonen war ich unterwegs, wie viele Stunden habe ich geschlafen. Und die Tracker nehmen genau diese Daten und haben ihr eigenes Assessment quasi dahinter, ihre eigene Messmethodik, ihren eigenen Algorithmus und bestimmen dann ein biologisches Alter. So, und das kann jetzt vielleicht auch super gut sein, ob das zu 100% mit allen anderen Laborparametern, Stoffwechselparametern korreliert. Und selbst wenn es korreliert, wissen wir noch nicht, ob es dann ein kausaler Zusammenhang ist. Was ich sage ist, es zeigt uns nur einen gewissen Ausschnitt. Wer sich dann auch nur darauf verlässt und sagt, hey, ich habe doch hier eine super Angabe, dann würde ich auf der einen Seite sagen, finde ich insofern gut, weil es funktionelle Alltagsparameter sind, die nochmal besser sind als eine Blutdiagnostik an einer Stelle beispielsweise.
Ja, spannend. Und also zum Thema Herzfrequenz hatte ich gerade den Gedanken, wer nochmal in unsere Pro-Edition mit dem Extremtaucher, mit dem Apnoe-Taucher Tom Sitas reinhören will, die hatten wir ja ungefähr vor einem Jahr, findet ihr in unserer Health Nerds Library. Ja, liebe Grüße an Tom. Ich erinnere mich, er hat erzählt, vor einem Tauchgang senkt er seine Ruheherzfrequenz auf 45 Schläge pro Minute ab. Also gigantisch. Das hat er natürlich ein Leben lang auch trainiert und getestet. Wir haben mit ihm viel auch über Atmung gesprochen und auch über Herzfrequenz und was das eben mit unserem Körper, mit der Alterung macht. Das passt, glaube ich, ganz gut da rein. Also wer da nochmal reinhören will, einfach mal in Spotify oder Apple Podcast suchen nach Tom Zitas und Health Nerds. So, jetzt also zurück zu unseren Gadgets. Da will ich nochmal kurz bleiben. Du selber hast auch so ein Tracker-Armband. Und jetzt ist die Frage eben, deine Experience auch bei dir in der Praxis mit deinen Patienten, die du so hast, was beobachtest du? Wie gut ist diese Technik schon? Und gleich noch die Frage hinterher, für wen ist es sinnvoll und wer sollte vielleicht eher die Finger davon lassen, weil es vielleicht keine überwiegend positiven Effekte am Ende hat?
Die Technik, gerade so bei den größeren, ohne jetzt die Marken im Detail alle zu nennen, aber ob man sich einen Ring an den Finger zieht von den größeren Marken, ein Armband anlegt, ein Oberarmarmband oder die meistverkaufteste Uhr der Welt trägt. Also wenn wir da auf Apple Watch beispielsweise schauen, die Messmethoden sind schon relativ gut und auch genau. Und sie decken vor allen Dingen natürlich die funktionellen Parameter des Alltags mit ab. Also über Schritte und Ähnliches. Aber natürlich, wenn es da Ungenauigkeiten gibt, verlässt man sich vielleicht auch auf etwas. Aber man kann Trends erkennen und vieles mehr. Aus ganz persönlicher Sicht, ich finde es immer wieder spannend. Ich sage immer wieder, ich nutze unterschiedliche Tools immer mal wieder und auch parallel und um auch Vergleichswerte mit dabei zu haben und dann schon deutliche Unterschiede zu erkennen. Gerade sowas wie Schrittanzahl, Herzratenvariabilität, da wird aber auch an unterschiedlichen Stellen gemessen. Also da kommen viele Punkte mit zusammen. Und wenn man da Lust und Spaß dran hat, dann ist das vielleicht schon etwas, dann ist es wie eine Art Hobby, könnte man fast sagen. Ich muss mich selbst auch häufiger immer mal wieder darauf zurückbesinnen, in meiner Routine drin zu bleiben, nicht immer nur auf irgendeinen Wert von außen zu schauen, sondern in der Selbstreflexion zu gehen und zu erkennen, wie fühlt sich das an? Wie fühle ich mich eigentlich heute? Habe ich gut geschlafen? Wie fühlt sich mein Körper an? Wie leistungsfähig fühle ich mich? Ich mache mal eine Sporteinheit und gucke mal, wie sich das anfühlt und vergleiche es dann mit den Werten. Und dann merke ich bei mir schon, dass ich manchmal auch switche und dann einmal zu früh vielleicht reinschaue, bin ich ganz ehrlich. Ist auch völlig in Ordnung. So, und bezogen auf Menschen, die sich damit auseinandersetzen, ich habe ganz viele, die in meinem Umfeld auch, die natürlich Tracker verwenden. Und dann, wenn es sowieso gemacht wird und man kommt damit gut zurecht, dann kann man das doch super gut auch in, sag ich mal, entweder einen therapeutischen Verlauf oder in eine, es gibt ja auch teilweise Trendsauswertung, um so eine Tendenz mitzuerkennen. Da geht es mir nicht um den einzelnen Messparameter oder an dem einen Tag saß der Ring am falschen Finger oder das Armband war nicht dicht genug, sondern oder fest genug angezogen. Es war zu locker und die Messung war ungenau, sondern tendenziell einen Trend zu erkennen. Zu Beginn beispielsweise in eine Lebensstilveränderung und im weiteren Verlauf. Dafür finde ich das super spannend, wenn Menschen das schon mit benutzen. Aber ich kenne ganz unterschiedliche. Die einen sind dann sehr fixiert auf diese Werte. Und es gibt andere, die eher davor zurückschrecken. Also Menschen, die ein Gefühl haben, dass wenn ich jetzt da noch mehr Informationen bekomme, stresst mich das. Ja, und das macht mir vielleicht sogar Angst. Kommt da jetzt irgendwas Blödes bei raus? Und von daher würde ich gerade, wenn man das bei sich selbst so erkennt oder auch weiß, nicht zwingendermaßen sagen, man muss unbedingt etwas bestimmen. Und das sind für mich so diese Hauptpunkte. Mehr und mehr Patientinnen und Patienten, die ich kennenlerne mit auch Vorerkrankungen, gerade so kardiovaskulären Erkrankungen, da gibt es schon auch häufiger so ärztliche Empfehlungen, die heißen, hol dir mal irgend so einen Tracker und guck mal auf dein Bewegungsverhalten mit dabei. Und es gibt heutzutage Blutdruckmessungen, die damit bestimmt werden können, teilweise mit wirklich einer manschettenähnlichen Funktion, teilweise mit einer optischen Messung. Das muss dann immer wieder mal kalibriert werden, aber so, dass man auch hier einfach kontinuierlich Daten mit dazu bekommt. Es kann spannend sein, aber wenn es, dann hat es schon eher so eine medizinische Indikation. Und am Ende soll es, wenn dann, meines Erachtens unterstützend sein. Und ja, dann kriegen wir auch ein paar Informationen über Stoffwechselalter und biologisches Alter in einer Perspektive da drin.
Was, Matthias, würdest du sagen, sind die wichtigsten Anzeichen, die jeder von uns im Alltag erleben oder auch mal überprüfen kann? Wann sollte ich mir tatsächlich mal Gedanken dazu machen, dass mein biologisches Alter vielleicht in die falsche Richtung läuft, dass ich vielleicht mich älter entwickle, als ich auf dem Papier eigentlich bin? Über Muskelkraft haben wir gesprochen, aber lass es uns mal konkret machen. Also Griffkraft hast du schon genannt, das finde ich ultra spannend. Also wenn ich merke beim Greifen, beim Öffnen einer Dose, beim Festhalten, vielleicht auch wenn ich mal probiere, mich an der Klimmzugstange hochzuziehen und ich kann gar nicht, die Hand kann es gar nicht zuhalten sozusagen. Also was sind so Themen, wo du sagst, pass mal auf, wenn diese 4, 5 Sachen stattfinden, dann würde ich mal schauen, was da los ist.
Ich will vorweg sagen, dass das eine super gute Frage ist, weil es die Perspektive auch etwas verändert zu dem, was ist dann im Alltag wirklich wichtig. Also geht es mir dann, ist es wirklich entscheidend, im biologischen Alter herauszufinden, wie gut meine Gene an- und abgeschaltet werden können? Ja, wenn wir reduktionistisch zurückgehen und sagen, klar, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn die Gene nicht mehr abgespielt werden können oder überschießen, dann wird die Konsequenz relativ klar sein, es wird zu Problemen führen, ob nun zu chronischen Entzündungen, Stoffwechsel, Auffälligkeiten und so weiter. Aber ist das der Ansatzpunkt? So im Alltag selbst merke ich natürlich Veränderungen in meinem biologischen Alter. Da müssen wir gar nicht groß drüber reden. Das würden viele wahrscheinlich feststellen, wenn sie merken, vielleicht ist das, was du gerade sagtest, ich kann ein Gefäß nicht mehr so gut aufschrauben oder ich merke einfach, oh, mir fehlt die Kraft. Ja, also die Funktionalität des Muskels, wir haben viel zu gesprochen, auch als wir über Sarkopenie gesprochen haben, ich habe gar nicht mehr die Kraft und die Funktionsweise des Muskels funktioniert nicht mehr so gut. Wenn ich hier, das klingt vielleicht verrückt, aber man kann ja mal selbst auch in jüngeren Jahren schon drüber nachdenken, wie gut kann ich eigentlich hier von einem Stuhl oder vom Boden aufstehen? Wie komme ich aus dem Bett morgens raus? Ja, ist das irgendwie sehr verkrampft und ich muss mich erst auf die Seite drehen und muss irgendwelche nicht nur Schmerzen überwinden, sondern schaffe es vielleicht wirklich von Bein, Gesäß, Rumpfmuskulatur gar nicht richtig vernünftig aufzustehen, brauche ich immer meine Hände zur Unterstützung dafür. Lebe ich in einem Mehrfamilienhaus und muss mehrere Treppen am Tag gehen und merke, das geht mir ganz schön auf die Puste. Ja, dafür muss ich noch keine Spiroergometrie gemacht haben, um den Messparameter zu haben, aber man erkennt unter Umständen, diese alltägliche Belastung ist schon ein zu viel. Merke ich unter Umständen, dass ich draußen auf der Straße, im Wald oder wo auch immer unterwegs bin und merke, dass ich die Strecke, die ich sonst gegangen bin, langsamer gehe als sonst. Das können Indikatoren sein, dass die Gehgeschwindigkeit runtergeht. Merke ich unter Umständen, dass ich, auch ein schöner Parameter, dafür brauche ich noch nicht mal eine Waage zu Hause, aber merke ich unter Umständen, diese Hose, die ich letztes Jahr im Sommer getragen habe, passt dieses Jahr nicht mehr so gut. Mein Taillenumfang ist deutlich größer geworden. Ja. Und da geht es mir nicht um optische Parameter, sondern auch hier Taillenumfang. Früher hat man Taillen-Hüft-Verhältnis nochmal mitbestimmt, also im Umfang. Aber heute wissen wir, der Taillenumfang reicht eigentlich aus. Ne, wenn wir über Bauchfett, viszerales Bauchfett sprechen, sind das super gute Indikatoren für einen selbst. Da muss ich noch nichts für gemessen haben. Und dann kann man in der Verbindung, ne, nochmal, ich will es nicht nur auf einzelne Parameter runterbrechen, aber in der Alltagsfunktion feststellen, okay, das ist ein Zeichen dafür, dass ich zumindest in der Funktionalität abnehme. Jetzt darf man unterscheiden zwischen, okay, wie alt bin ich denn? Wie ist denn mein chronologisches Alter? Wenn mir das jemand sagt mit 80, 85, 90, könnte man sagen, okay, es ist unter Umständen auch altersgerecht. Natürlich nimmt das mit der Zeit zu, aber im Idealfall können wir das immer weiter hinauszögern. Aber wenn die Punkte, die ich gerade angesprochen habe, Menschen jetzt, ob nun Frauen oder Männer, es im mittleren Alter auffällt, im Erwachsenenalter auffällt und man irgendwie merkt, oh, ja, stimmt, ich merke, Ganggeschwindigkeit nimmt ab, Beweglichkeit nimmt ab, Taillenumfang nimmt zu, dann sind das schon, bevor ich irgendwas gemessen habe, um dem biologischen Alter näher zu kommen, gute Indikatoren.
Wenn ich jetzt mich dazu entscheide, okay, ich will das Thema tatsächlich ein bisschen professioneller angehen oder ich habe das Gefühl, vielleicht sollte ich das wirklich mal überprüfen lassen. Also klar, ich kann mir für 30 bis 300 Euro irgendwelche Tracker kaufen und selber irgendwie loslegen. Man kann mit Sicherheit auch mit Hilfe von KI oder dem Internet irgendwie sich Informationen suchen. Wenn ich aber sage, ich will das jetzt mal professionell angehen, ich will, dass das ein Experte sozusagen mein biologisches Alter feststellt. Ja. Wie funktionieren diese Messungen? Gibt es da Institute? Gehe ich da zu meinem Hausarzt? Wer macht sowas? Wo finde ich da jemanden, der mir wirklich auch, und wir haben ja anfangs festgestellt, es gibt eben kein festes Protokoll, was irgendwie weltweit dafür gilt. Aber wo finde ich jemanden Seriöses, der mir wirklich am Ende auch eine Information liefert, mit der ich was anfangen kann?
Das macht es auch schwierig, ehrlicherweise, weil natürlich jeder versucht, sein Produkt an den Markt zu bringen. Und so gibt es auch viele Produkte, wenn wir gerade auf, also das ist etwas, was man mit einer simplen Suche herausfindet, dass es viele Möglichkeiten gibt. Hier kannst du dein biologisches Alter bestimmen. So, ich glaube, eines der bekanntesten Themen für das biologische Alter zu bestimmen ist eigentlich, gehen wir zurück, lange vor epigenetische Uhrentestung, einfach simpel zu dem Thema Bioimpedanzanalyse. Also die Zusammensetzung des Körpers, nicht nur Körpergewicht, und nicht nur die Bestimmung des BMIs zusammen mit der Körpergröße, sondern wie viel Muskelmasse, wie viel Körperfett, wie viel Wasseranteil ist enthalten, wie viel viszerales Fett. Und auch hier haben heutzutage modernere Wagen, und die stehen auch teilweise in vielen Praxen, geben dir eine Information, und am Ende steht auch hier eine Information über ein potenzielles biologisches Alter. Dann steht da vielleicht irgendeine Zahl. Bezieht sich auf einzelne Parameter. So, das ist sicherlich ein nicht unsinniger Blick, das mit zu integrieren. So, dann gibt es die Überlegung zu sagen, wir gucken auf Standard, auch relativ Standard Laborparameter oder Messmethoden. Also beispielsweise sowas wie Blutdruckparameter, Eiweißhaushalt, Nierenfunktion, Blutzucker oder insbesondere so Langzeitblutzucker oder auch so Themen wie Glucose, Insulin im Vergleich, Entzündungsparameter, Cholesterinstoffwechsel in verschiedenen Abzweigungen, Lungenfunktion, Körperzusammensetzung. So, und der entscheidende Punkt ist jetzt, dass ich bei den Blutparametern nicht nur diesen, was ich eben schon erwähnt hatte, den einzelnen Wert habe, sondern dass das bieten dann einzelne auch Tests da draußen an. Es wird aus dem Blut bestimmt, man sendet das ein, man bekommt am Ende eine Information, weil quasi mit einer validierten Formel eine Information über das biologische Alter rauskommt. Das kann eine Komponente sein. Das heißt, in dem Zusammenbau, wenn man wirklich sagt, okay, worauf sollte ich achten, was sollte ich mir anschauen, würde ich sagen, eine Körperzusammensetzung kann eine wichtige Informationsebene sein. Das würde ich genauso beibehalten, wie es das schon seit Jahrzehnten quasi gibt. Dann kann man über bestimmte Laborparameter nachdenken, finde ich einen nicht unwichtigen Parameter. Und jetzt komme ich nochmal auf diese epigenetischen Uhren, quasi auch über Blut oder Speichel bestimmt Informationen zum Thema DNA-Methylierung. Also wie gut können Gene an- und abgeschaltet werden und eine Übertragung dazu. Das kann ebenfalls eine wichtige Komponente sein. Mhm. Und ich würde neben den Blutparametern, die geeignet sind, das, was ich gerade schon sagte, also wenn wir über Stoffwechsel sprechen, Leber, Nierenfunktion, Fettstoffwechsel, Cholesterin, Insulin, Glukosestoffwechsel, diese Informationen gepaart dann mit funktionellen Messungen. Ja? Und das heißt, es führt keinen Weg auch an einer spezifischen Testung des funktionellen Alters vorbei, das quasi Teil des biologischen Alters ist, also VO2-Max-Bestimmung. Das heißt, eine sogenannte Spiroergometrie machen, EKG-genaue Pulsabnahme oder am EKG-Gerät mit einer Maske, wo die Ausatemluft mit bestimmt wird und die VO2-Max bestimmt werden kann. Das ist auch spannend für so Trainingsbereichbestimmung, wo in welchen Bereichen soll ich idealerweise trainieren, und dann kriege ich darüber eine wichtige Information mit dazu. Mobilitätstestung, das, was ich gerade schon so angedeutet habe, Gehgeschwindigkeit, das sind standardisierte Tests, die machen die meisten der Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, die uns hier zuhören, wahrscheinlich täglich in der Praxis. Entweder sind es Chair to Stand, also quasi wo bestimmt wird, wie gut kann ich vom Sitzenden in die stehende Position kommen, und aufstehen, rumgehen, eine bestimmte Strecke und einer bestimmten Gehgeschwindigkeit unterwegs sein, das kann man messen. Und das würde ich genauso für das biologische Alter mit dazu nehmen, weil es quasi die Ausprägung dessen ist, was ich schon bei einem epigenetischen Test mitbestimmt habe, um wirklich ein volles Bild zu bekommen. So, und dann gibt es so ein paar andere Bereiche, wie auch Gentestungen, die gerne nochmal auch in Verbindung mit dem biologischen Alter gebracht werden. Das ist aber eher so ein Thema der angeborenen Prädisposition für die Entstehung von Erkrankungen. Das sagt mir nicht wirklich viel aus. Da würde ich eher drauf verzichten. Und dann das Thema der Telomerlänge. Da haben wir auch schon zu gesprochen. Da wissen wir, es ist eines der primären Merkmale von Alterungsprozessen. Also wie lang ist die DNA, die Chromosomen, am Ende noch, war dieser Kopierschutz, der quasi mit jeder Zellteilung etwas kürzer wird. Und wir wissen, wenn wir eine Kopie von einer Kopie machen, dann blurrt das so ein bisschen aus, dann sieht man das nicht mehr so gut. Und so ist es ungefähr bei der Reproduktion von Zellen im Körper auch. Dann wird dieser Kopierschutz kürzer, die Telomere werden kürzer, und dann funktioniert irgendwann die Zelle nicht mehr so gut. So, und das hat man natürlich lange gedacht, alles klar, die Telomere sind es, die geben uns eine Aussage darüber, das stimmt in Teilen auch, aber es ist maximal ein Baustein, ja, weil unterschiedliche Zellen auch unterschiedlich ihren Kopierschutz aufbrauchen, beziehungsweise sich mehr und mehr vermehren, das heißt, bei mehr Entzündung, und ich messe Immunzellen, diese Telomerlänge, werden die bei anhaltenden Entzündungsprozessen auch kürzer werden. Ja, mhm. Aber die Telomerlänge wird eben auch von anderen Faktoren, Lebensstilfaktoren im frühen Kindheitsalter, auch Traumatisierung haben Auswirkungen auf diese Telomerlänge. Das kann höchstens noch eine Komponente dabei sein. Und was ich dann noch spannend finde, ist eher nicht der Blick auf den einzelnen Parameter und sagen, okay, da fällst du raus, jetzt bist du, mal simpel gesprochen, 5 Jahre älter, als du eigentlich sein solltest im Vergleich zum Median bei deinem Alter, sondern es gibt Testungen, die sich, ist auch relativ gut schon untersucht, würde ich sagen, Dunedin Pace nennt sich das, ich erwähne das jetzt einfach mal an dieser Stelle, wo auch Biomarker verwendet werden, die aber jetzt nicht dir sagen, okay, du bist so und so viel älter, sondern die geben eine Art Tacho, wie hoch ist das Tempo des Alterungsprozesses und kann ich dieses Tempo regulieren. Das finde ich auch noch einen sehr, sehr spannenden Aspekt mit dabei. Gut, Muskelkraft, haben wir schon drüber gesprochen, Griffkraft ist ein Standardparameter, würde ich auf jeden Fall mit dazu nehmen. Und am Ende, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, du hast es schön angesprochen, geht es nicht nur darum, dass wir jetzt diese Werte dort haben. Das ist relativ simpel heutzutage und ich kann das auch mit irgendwelchen KIs und so weiter besprechen. Der entscheidende Punkt, habe ich jetzt ein im Idealfall validiertes Tool, wo ich diese Informationen rüber verwende und am Ende etwas Sinnvolles bei rauskommt. Weil wenn ich nur erhöhte oder erniedrigte Werte habe und das einzeln nehme, gibt mir das keine Gesamtinformation. Das heißt, der wirkliche Schlüssel hinter jeder auch der schon bestehenden Tests, die man quasi kaufen kann oder die es da draußen so gibt, ist immer die Frage, welche Informationen gebe ich rein und ist es dann auch validiert? Also das heißt, gibt es Forschungen dazu, die uns dann auch zeigen, okay, das gibt mir wirklich eine Aussagekraft dazu, wie ich am Ende des Tages Informationen über Stoffwechsel und meine Gesamtbiologie bekomme und dann meinetwegen auch eine Alterszahl habe, wo ich sage, da stehst du gerade 5 Jahre älter als vorher, das ist ganz nett, aber die Hintergrundinformation. Und das ist eigentlich das Hauptthema, dass wir da wirklich validierte Algorithmen bei haben, die dann dafür überhaupt verwendet werden. Und dann habe ich unterschiedliche Themen zusammen und kann gerade mit Blick auf Lebensstilfaktoren präventiv gedacht unterschiedliche Maßnahmen mit integrieren, um das zu verbessern und gezielt anzusetzen oder etwas für sein biologisches Alter zu tun.
Ein hochspannendes Thema. Und zum Abschluss, Matthias, lass uns nochmal kurz den Gedanken nochmal sortieren. Also was nehmen wir mit? Wir können unser biologisches Alter tatsächlich natürlich auch beeinflussen. Und ich finde, den Punkt sollten wir hier nochmal kurz nochmal uns vor Augen führen. Also was sind die wichtigsten Themen, die jeder von uns in der eigenen Hand hat? Ich fange mal an. Vielleicht kannst du mal einen halben Satz sagen. Also ja. Bewegung, Sport, Krafttraining, haben wir schon so oft drüber gesprochen, aber das ist wahrscheinlich essentiell, oder?
Ja, und von daher muss man es für das biologische Alter an vielen Stellen, also danke für die vielen Informationen, die man sich besorgen kann und spannenden Punkte, ist nicht für jeden so notwendig unter Umständen, aber ja, die körperliche Aktivität und nochmal, egal welche Substanz wir meinen von außen einführen zu können, ohne die Bewegung selbst und das bezieht sich auf alle Bereiche, Kraft, aber eben auch Ausdauerbereiche, Grundlagenausdauerbereiche, also ich nenne es nochmal Zone 2, aber auch Intervalle gehören auf jeden Fall mit dazu. Und das ist das Schöne, sind Werte niedrig, das ist das, was ich, vielleicht hört er ja die Folge, dein Kumpel, der jetzt 10 Jahre älter geworden ist, dann sage ich ihm gerne, ey, das ist nur eine, ja, vermeintliche, nicht nur eine Zahl, das basiert auf ein paar Parametern, aber ändere ein paar Faktoren. 500 Schritte mehr ab jetzt, als du gestern gemacht hast, jeden Tag, reduzieren das kardiovaskuläre Mortalitätsrisiko. 500 Schritte mehr, nicht 10.000 gehen müssen.
Spannend.
Regelmäßiger Schlaf, wichtiger als die Schlafdauer an sich. Achte darauf. Aha. Und so kann ich, und das ist das andere Schöne, auch aufzeigen, also ich kann das natürlich auch nutzbar machen und von daher würde ich eben nicht empfehlen, Menschen, die sich nicht damit auskennen, einfach mal so vor sich hin zu testen und sich mit einer Zahl zufrieden zu geben, sondern zu sagen, okay, wie kommt diese Zahl zustande? Was sind die Parameter dafür? Und wie kann ich das umkehren? Und da gehört Ernährung mit dazu und Stressregulation, gar keine Frage. Bewegung ist und bleibt einer der zentralen Faktoren. Wenn meine Gehgeschwindigkeit langsam ist, kann ich versuchen, meine Gehgeschwindigkeit zu trainieren. Dafür kann ich den Test verwenden. Körperzusammensetzung, viszerales Fett zu reduzieren, Gewicht, Gesamtkörpergewicht reduzieren, Muskelmasse aufzubauen. Das sind alles Dinge, die wir beeinflussen können. Und das ist das Schöne. Brian Johnson hast du mit angesprochen. Der hat auch so ein mehrdimensionales Assessment für sich entwickelt, wo dann immer gesagt wird, das kostet 2 Millionen pro Jahr. Nein, insgesamt diese ganze Geschichte. Also der testet das immer wieder und dann sagt er, er hat einen Reverse in seinem Alterungsprozess. Das ist genau das, was ich eben sagte. Diese Messung der Alterungsgeschwindigkeit, die hat er runtergedreht und nach den Zahlenparametern wird es quasi besser werden. Und das sieht doch super aus. Also die Maßnahmen greifen irgendwie, ob davon jede Maßnahme notwendig ist, sei nochmal dahingestellt. Aber mit auch kleinen Dingen im Alltag können wir da ganz viel dran drehen und verändern. Wir können den Taillenumfang anfangen zu reduzieren. Wir können Muskelmasse aufbauen. Wir können unsere Griffkraft trainieren, ob nun lokal mit einem Gerät oder wirklich Übungen im Alltag mit dazu nehmen und auch bereit sein zu sagen, okay, ich kann das nicht mehr so wie früher, was ja gern so ein Argument ist, ich werde einfach älter, ich kann die Sachen nicht mehr so, wie ich das früher gemacht habe, aber dann muss man ja nicht an sein früheres Ich denken, wie man das mal ganz easy gemacht hat, sondern man kann es versuchen, etwas besser zu machen, als man es heute gemacht hat. Klingt total simpel, vielleicht runtergebrochen, aber ja, ich bekomme dieses Gurkenglas nicht aufgedreht beispielsweise, es ist so ein Thema, anstatt es sofort weiterzugeben, probiere ich es zumindest. Selbst wenn es immer noch nicht aufgeht, ist es ein Training, dass ich mich daran zumindest versuche.
Profi-Tipp noch von mir fürs Gurkenglas, oben in den Deckel, in den Blechdeckel ein kleines Loch reinmachen mit dem Messer und flup, geht es ganz leicht auf, aber das ist natürlich eine Abkürzung, die wir hier ja gar nicht nehmen wollen.
Genau, dieses Aufhebeln an der
Seite, genau. Das stimmt. Also, eine super spannende Folge, wie ich finde. Und wir haben viel gelernt. Und ich finde es insofern spannend, weil, was nehmen wir mit? Also zum einen, es ist auch nie zu spät, am biologischen Alter zu drehen. Ja, also klar, je früher wir das im Blick haben, je früher wir unseren Körper, sagen wir mal, jung halten, umso besser. Aber nur weil wir jetzt vielleicht ein bestimmtes Alter überschritten haben, heißt es nicht, dass wir morgen nicht anfangen können, es ein bisschen besser zu machen. Und das Beispiel, was du genannt hast, mit 500 Schritte am Tag mehr, machen schon einen großen Unterschied, finde ich sehr motivierend und regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Was nehmen wir noch mit? Das biologische Alter. Es ist also keine zweite exakte messbare Zahl, die festgenagelt ist, vielleicht sogar noch auf einen Tag wie unser Geburtsdatum, sondern es ist eher ein Modell, das aus bestimmten Biomarkern ableitet, wie stark unser Körper bereits von altersbedingten Veränderungen betroffen ist. Ich glaube, das ist eine ganz gute Definition. Je nach Tests können dabei also, Matthias hat es genannt, DNA, Methylierung, Stoffwechselprodukte, Organfunktion, körperliche Leistungsfähigkeit im Mittelpunkt stehen. Und deswegen kann eben auch ein Mensch je nach Messmethode ganz unterschiedliche biologische Alterswerte enthalten. Das ist auch wichtig zu verstehen. Was ist noch entscheidend? Also ob ein Test uns 42 oder 47 Jahre bescheinigt, ist gar nicht so relevant. Relevant ist eher, ob sich Risikofaktoren, Funktionsfähigkeit, Stoffwechselgesundheit über einen längeren Zeitraum in die richtige Richtung entwickeln. Das ist wichtig. Wir können es beeinflussen über einen längeren Zeitraum. Biologisches Altern ist also nicht vollständig umkehrbar, auch wenn es ein schöner Gedanke ist, aber es verläuft eben auch nicht bei jedem Menschen gleich schnell. Und es scheint eben, und das zeigt die Wissenschaft, das zeigen die Studien und das zeigen ganz konkrete Beispiele, teilweise können wir das eben verändern, verlangsamen oder sogar umkehren. Matthias, vielen Dank. Super Einblicke. Und Leute, ich bin sicher, ihr habt Fragen zum biologischen Alter und zu verschiedenen Alterstests, vielleicht auch zu den Gadgets. Schreibt uns eure Fragen gerne direkt in die Kommentare bei Spotify unter dieser Folge. Am kommenden Montag gibt's dann wieder ein Deep Dive hier bei den Health Nerds. Da schauen wir uns wieder einen Stoff ganz genau an und zoomen rein und tauchen tief ab in dieses Thema. Bis dahin eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Genießt die heißen Tage und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.